Wir haben nun, ich hoffe es, mit vollem Herzen diesen Psalm gelesen. Und zwar zur Ehre Gottes, wie dieser Psalm auch geschrieben wurde. Aber nicht nur wir, auch die Himmel und die Erde lobpreisen ihn und seine Allmacht, die Allmacht Gottes. Gott ist der gnädige, liebende, glorreiche. Er ist der, der alles geschaffen hat und dem alle Macht gehört. Gott ist glorreich und wir staunen und haben Ehrfurcht vor ihm. Das, was er alles geschaffen hat, das versetzt uns in Ehrfurcht, in Anbetungshaltung und in Staunen. Im zweiten Vers haben wir hier einen seltsamen Kontrast. Gott, der gepriesen wird vom ganzen Universum, schafft sich ein Lob in Säuglingen und kleinen Kindern. Gott ist so großartig, dass das schwächste Wimmern eines Babys seine Feinde demoralisiert. Gottes Größe braucht keinen Herold, es braucht keinen Marktschreier, um ihn zu verteidigen. Ich erinnere mich gut, als während einer Predigtreihe mit Karl Kallus, ich weiß nicht, einige von euch kennen ihn vielleicht noch, wir hatten mit ihm eine Vortragsreihe in Zürich und da hat ein Baby angefangen zu weinen und zu jammern. Karl lächelte und sagte, hört ihr das? Gott schafft sich Gehör. Gott schafft sich ein Lob. Christiana hat nachher zu mir gesagt, ich werde von nun an nie mehr kritisch und gereizt reagieren, wenn ich ein Kind in der Versammlung höre und das eigentlich die Meinung ist, dass es stört. Das Wimmern eines Kindes singt Gottes und bringt seine Feinde zum Schweigen. Gott verschafft sich ein Lob durch das Weinen der Kinder. Und sie sagte, wer bin ich denn, dass mich das irritieren sollte? Nun, Gott handelt eigentlich oft oder sogar meistens ganz anders, als wie wir denken, dass es logisch werde. Logisch für unser Denken. Mit dem Lob der Kleinkinder bringt er seine Feinde zum Schweigen. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, die das Handeln Gottes und diesen Widerspruch deutlich machen. Ich möchte einige aufzählen hier. Der kleine, junge David bezwang den Riesen Goliath. Völlig unmöglich vom Logischen her gesehen. Wie soll ein kleiner Junge einen so mächtigen Krieger bezwingen. Steht im 1. Samuel, Kapitel 17. Der Knabe Samuel musste Eli die Schandtaten seiner Söhne berichten. Im 1. Samuel, 3. Kapitel, Vers 13. Josef war ein Knabe, wenn Gott ihm seine Träume über die Zukunft Israel offenbarte. 1. Mose 37, Vers 5. Und der Knabe Daniel war weiser als alle Weisen in Babylon. Und Babylon war damals ein Weltreich. Es war berühmt und mächtig und hatte große Denker und hatte große Menschen, die weissagen konnte. Aber Daniel war weiser als all die Weisen in Babylon. Er war ein junger Knabe. Daniel 2, 19 bis 49. Und der Retter der Menschheit kam als ein kleines Kind. Und er wurde von Weisen verehrt und von Engeln angekündigt. Matthäus 2, Vers 11. Der Hebräerschreiber in seinem Brief im zweiten Kapitel, Vers 5 bis 8, er nimmt genau die Worte dieses Psalmes auf, um zu zeigen, dass der Sohn des Menschen ist Jesus. Und auch Jesus war kurze Zeit niedriger als die Engel gestellt, wie wir Menschen auch niedriger als die Engel geschaffen wurde. Aber dass ihm jetzt, sagt er, jetzt nach seiner Tat, die er am Kreuz vollbracht hat, ist ihm alles unterworfen. Er hat den Sieg vollbracht. Aber auch hier sehen wir, es war ein kleiner Junge, ein kleines Kind. Nun, vielleicht kennt ihr noch andere Beispiele, es gibt sicher noch mehr in der Schrift. Gott zeigt seine Stärke in der Schwäche der Schwachen. Im Mittelteil des Psalmes ist nicht unbedingt ein gemeinsamer Chorgesang, wie das manchmal der Fall ist, denn David wird hier sehr persönlich. Er schaut die Herrlichkeit des Firmaments, den Glanz der Sterne, die Pracht des Himmelszeltes und weiß, dass alles dies aus Gottes Schöpferhand gekommen ist. Und wie er das also so anschaut und sich dessen bewusst wird, da wird ihm auch bewusst und er fühlt sich klein. Er fühlt sich unbedeutend. Wer ist denn der Mensch bei all diesem Größe, dass du dich seiner annimmst? Auch wenn David ein großer König war und ein beachtlicher Feldherr, einer der größten Feldherren, gegen einen Gott, dessen Wort dies alles erschaffen hat, fühlte er oder sagte er, wer bin ich denn? Was ist schon der Mensch? Ein Nichts gegen die Allmacht Gottes. Ein Hauch, den ein leichter Windstoß durchwirbeln kann und er verschwindet. So sieht er den Mensch. Und so sehen wir uns manchmal auch. Was sind wir in der Zeit der Jahrtausende? Wir sind ein Hauch, der wieder verschwindet. Aber bedenken wir und vergessen wir es nicht, Gott hat den Menschen nur wenig geringer gemacht als sich selbst. Er krönt ihn mit Ehre und Hoheit. Gott hat ihn, also den Menschen und alle Menschen, zum Herrscher über seine Schöpfung gesetzt. Sind wir uns bewusst, dessen bewusst, Gott hat uns zum Herrscher über die Schöpfung gesetzt? Alles legte er ihnen zu Füßen. Und er gab ihnen Aufgaben. Die Menschen verwalten die Erde, bewachen die Herden, fangen die Fische, bebauen die Felder, sie säen, ernten, gestalten und verwalten und übernehmen dabei Pflichten und Arbeit. Nun, das war jetzt ein kurzer Überblick über den Psalm hier. Und nach diesem kurzen Überblick möchte ich mit euch betrachten, was dieser Psalm für uns im täglichen Leben bedeuten kann. Wir wollen ihn ja in unserem Alltag mitnehmen und ich will vor allem einen Aspekt in diesem Psalm hervorheben. Und der wichtigste Aspekt, den ich hier gefunden habe, ist: Gott liebt uns. Gott liebt uns. Wir sind wie kostbare Edelsteine in seiner Krone. Und das dürfen wir glauben. Wir dürfen das glauben, weil Gott es selbst gesagt hat. Wir sind Gott wichtig. Wir sind Gott wichtig und wir sind nicht nur wichtig für ihn, sondern Gott hält uns auch für tüchtig. Er setzte uns über seine Schöpfung. Wer setzt jemand über etwas ein, von dem er nicht überzeugt ist, dass er das schafft und dass er tüchtig ist? Nun, ich weiß nicht, wenn ich der himmlische Personalchef wäre, ob ich dann das wirklich gemacht hätte, die Menschen über diese Schöpfung zu setzen, ob ich so viel Vertrauen zu den Menschen gehabt hätte, ihnen eine solche Aufgabe zu übertragen, unordentliche Menschen und eine ordentliche Schöpfung, passt das denn zusammen? Aber wiederholt dieser Psalm nicht, was damals im Garten Eden geschah, als Gott dem Menschen seine Aufgabe erklärte und sie für fähig hielt, seinen Willen so zu erfüllen, wie er es wollte. Ihr könnt das nachlesen im 1. Mose Kapitel 26 bis 28, wo er eben über diese Aufgaben spricht. Nun, einige von uns, von euch kennen mich vielleicht schon länger. Ich weiß, ihr kennt mich schon länger. Und ihr habt vielleicht auch schon meine Meinung zum Thema Überbevölkerung der Welt gehört. Der 7-milliardste Mensch wurde im November letzten Jahres geboren. Stellen wir uns vor, 7 Milliarden Menschen leben auf dieser Welt. Eine folgeschwere und kritische Herausforderung für uns alle. Mein Verständnis für Gottes Anweisung, seid fruchtbar und mehret euch, ist nicht unbedingt nur die Aufforderung, große Familien zu haben, sondern ich sehe es eher noch darin, die Aufforderung, Gottes Herrlichkeit, die auch und vor allem in den Menschen reflektiert wird, die Erde mit dem Abglanz Gottes zu füllen. Wir Menschen sind die Krone der Schöpfung. Und diese Aussage ist eigentlich beides. Sie ist wunderbar, und sie ist verantwortungsvoll. Wir sind eigentlich wie ein Echo der Herrlichkeit Gottes. Gott setzte uns auf diesen Planeten, um seinen Charakter zu widerspiegeln. Wir sollen sein Charakter, den Charakter Gottes, widerspiegeln und eine eben unsere Rolle darin zu haben oder zu spielen, Gott in der Welt zu reflektieren. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat, als er zu den Menschen gesprochen hat und ihnen gesagt hat, was ihre Bedeutung ist. In Matthäus 5, Vers 16 sagt er, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Also wir sollen reflektieren, unser Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure Taten, eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen. Nun, wie können wir das machen? Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Und hierzu habe ich ein paar Anregungen, ein paar Gedankenanstöße. Gewiss werdet ihr noch andere finden und auch andere haben, die in euer Leben passen, um eben diese Aufgabe zu erfüllen. Lasst uns miteinander aufmerksam sein. Hört den Mitmenschen zu. Hört mit dem Herzen und den Ohren. Jesus hat einmal zu den Menschen gesagt, sie haben Ohren und hören nicht. Er wollte nicht sagen, dass sie nicht hören, sondern er wollte eigentlich sagen, sie hören nicht mit ihrem Herzen. Wir sollen mit unserem Herzen hören und empfinden. Wir wollen uns nicht groß machen und überheblich sein. Wir helfen, wo Not am Mann oder an der Frau ist. Wir wollen geduldig und freundlich sein. Wir tragen mit und können verzichten, wenn es nötig ist.